Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Im Studio ist Maike Albart. Herzlich willkommen. Sei klar, relevant, kurz und sage nur Wahres. So lauten die Konversationsmaximen des Sprachphilosophen Paul Grice. Diese Regeln werden häufig weder bedacht noch eingeübt. Stattdessen verlieren wir uns in weitschweifigem Talkshow-Gerede oder Füllwörtern. Wolfgang Kemp hat einen Essay über unseren aktuellen Sprachgebrauch geschrieben mit dem vielsagenden Titel Irgendwie so total spannend. Er ist heute mein Gast. Ein Roman über Sarajevo während der Belagerung stellen wir Ihnen außerdem vor. Zuerst geht es um ein Buch, das auf behutsame Weise eines der schwersten Erfahrungen und Themen überhaupt in den Blick nimmt. Es geht nämlich um den Tod des eigenen Kindes. Der Schriftsteller Jannik Han Biao-Federer, 1986 geboren und bisher als Verfasser von Romanen in Erscheinung getreten, legt jetzt eine Art Totenklage für einen Säugling vor. »Für immer sehe ich dich wieder«, heißt sein sehr privates Buch. Valentin Wölfelmeier weiß Näheres.
Zu den schlimmsten Schicksalsschlägen, die das Leben bereithält, gehört der Tod des eigenen Kindes. Der Autor Jannik Han Biao-Federer und seine Freundin Charlotte verloren ihren Sohn Gustav wenige Wochen vor dem geplanten Geburtstermin. Charlotte hatte Bauchschmerzen. Auf dem Weg ins Krankenhaus merkte sie, dass sich ihr Sohn nicht mehr bewegte. Kurz darauf kämpften die Ärzte auch um ihr Überleben. Ursache war eine Plazentaablösung, eine seltene Komplikation. Charlotte konnte gerettet werden, aber das gemeinsame Kind war gestorben. 3,5 Wochen später beginnt Federer die Erfahrungen im Krankenhaus und in der Zeit danach aufzuschreiben. Es ist ein tastendes Schreiben, Sätze, die aus Aneinanderreihungen von Halbsätzen bestehen. Beinahe hat es etwas von einer therapeutischen Aufzeichnung, einem Trauertagebuch. Aber dafür ist der Text zu gut gebaut. Jedes Detail stimmt, es gibt keine Redundanzen, keine Umständlichkeit. Die rhythmische Sprache und das durchgängige Präsens erzeugen einen unheimlichen Sog und eine Unmittelbarkeit, die manchmal kaum auszuhalten ist.
Charlotte sagt, sie geben ihn jetzt in den Kühlschrank. Ich sage ja. Sie weint, ich auch. Ich sage, ich will ihn wiederhaben. Charlotte sagt ja. Ich sage, will ihn halten, ist einfacher, wenn ich ihn halten kann. Charlotte sagt ja. Ich sage, unser Kind ist tot. Charlotte nickt. Ja, flüstert sie.
Auch Mails und Chatnachrichten baut Federer in den Text ein. Freunde und Verwandte ringen um Worte, spenden Trost, bieten an, den Müll runterzutragen. Federers Vater schreibt, er wäre gerne anstelle seines Enkels gestorben. Eine einfühlsame Hebamme, ein Fotoverkäufer, der von seinem toten Sohn erzählt, Bauarbeiter, die einen Baustellentermin verschieben, auch solche Szenen der Anteilnahme gehen unter die Haut. Zugleich merkt man die Last, die die Rolle der trauernden Eltern mit sich bringt. Dazu kommt jede Menge bürokratischer Aufwand und Charlottes Gesundungsprozess im Wochenbett. Auf den Krankenhausteil folgt eine kurze Rückblende in die Zeit ihres Kennenlernens. Auch eine Reise nach Indonesien wird hier geschildert, wo ein Teil von Jannik's Familie lebt. Später bittet Jannik seinen Vater, zusammen mit seiner Tante im Tempel für Gustav zu beten. Und er damit im Andenken auch die chinesisch-indonesischen Wurzeln seines totgeborenen Sohnes. »Wir kommen weit her«, schrieb Heinrich Böll seiner Enkelin einmal, »und müssen weit gehen. Als Charlottes Zustand es zulässt, verreisen sie, und Jannik beginnt zu schreiben. Wie in Federers Roman »Tau« wird hier auch der Schreibprozess selbst thematisiert, freilich ganz anders, weil unter gänzlich anderen Voraussetzungen.
»Wir schlafen viel, frühstücken spät«, dann schreibe ich, und Charlotte geht spazieren. Nachmittags lese ich ihr vor, und sie wiegt den Kopf, wenn sie nicht einverstanden ist. Oder sagt, ja, so ist es richtig, wenn sie es gut findet. Oder ich frage sie, wie war das nochmal mit der Hebamme? Wann hat sie dich umarmt? War das im Untersuchungsraum oder erst später?
Genau und schön soll der Text sein, weil dieses Schreiben, Zitat Federer, Grabpflege ist. Das tote Kind dürfe nicht bloß Plot-Device sein. Ein Vorwand, um von etwas sehr Tragischem sprechen zu können. Denkt man an Handkes Wunschloses Unglück oder Roland Barths fragmentarisches Trauertagebuch, ist eine gewisse erzählerische Skepsis durchaus ein Motiv in der Trauerliteratur. Zugleich ist es gerade der gemeinschaftsstiftende Aspekt des Erzählens, von dem Federer sich Heilung verspricht. Bei einer im Text geschilderten Literaturveranstaltung redet er über die Gewalt- und Fluchterfahrungen seiner Familie. Implizit habe er dabei, schreibt er, auch über den Umgang mit Gustavs Tod gesprochen.
Erzählen und Erinnern und Realität, das ist soziale Praxis. Interaktion, ein Handeln zwischen Menschen, weil es allein nicht geht. Schweigend und ängstlich und verborgen.
Der Buchtitel »Für immer sehe ich dich wieder« stammt aus dem Gedicht »Per sempre« von Giuseppe Ungaretti in einer Nachdichtung von Ingeborg Bachmann. Die urmenschliche Hoffnung, die sich darin ausdrückt, macht sich für die Trauernden auch an kleinen, wundersamen Momenten fest. Kraniche, die über den Begräbniszug fliegen, ein Drucker, der ohne Befehl einen Smiley druckt, die Sonnenstrahlen, die immer wieder durch die Wolken brechen und an Gustavs chinesischen Namen Tianming, Morgenröte, erinnern. Die Anteilnahme von Freunden und Familie sei Gustav Tianmings Widerschein, sagt der Pfarrer in seiner Beerdigungspredigt. Diesen Widerschein lässt Yannick Han Biao Federer mit seinem berührenden Text hinaus in die Welt erstrahlen.
Valentin Weifelmeier über Yannick Han Biao Federer. Für immer sehe ich dich wieder. Suhrkamp, 185 Seiten, 20 Euro. 1992 beginnt in Sarajevo der Belagerungszustand mit Beschuss, Heckenschützen und Großbränden. Das Leben der Einwohner muss trotzdem weitergehen und Nenad Veličković erzählt in seinem Roman Nachtgäste von einer bosnischen Familie, die Zuflucht im Museum findet. Mit erfrischendem Sarkasmus schildert Veličković, der 1962 geboren wurde und Unidozent für serbische Literatur ist, den Alltag im Keller. Jörg Plath über Nachtgäste.
Stadtneurotika gibt es nicht nur in New York. Und ob Krieg oder Frieden herrscht, ist für ihr Befinden nicht das Wichtigste. Nenad Veličković erzählt von Stadtneurotikern im Sarajevo des Jahres 1992. Die Belagerung der bosnischen Hauptstadt durch serbische Militärs um Radovan Karadzic hat gerade begonnen. Beinahe täglich prasseln Granaten von den umgebenden Hügeln auf die Häuser, schießen Heckenschützen auf alles, was sich bewegt. Veličkovics Romanpersonal in Nachtgäste verbirgt sich im Keller eines geräumigen Museums zur bosnischen Landesgeschichte, nachdem die Wohnung des Museumsdirektors in Brand geraten ist. Maja, seine pubertierende Tochter, befolgt den knappen Rat ihres Literaturlehrers. Schreib!
Was ich schreibe, wird ein Roman in Form eines Tagebuchs oder vielleicht ein Tagebuch in Form eines Romans. Das ist vorerst offen. Ich schreibe das, weil mir nichts anderes geblieben ist. Wir gehen nicht zur Schule, wir sehen nicht fern, wir verlassen den Keller nicht. Den Keller verlassen wir nicht, weil oben Krieg ist.
Maja kann sich nicht erklären, wer, warum, gegen wen kämpft. Orthodoxe, katholische und muslimische Gläubige führen, überlegt sie, den Krieg wegen unterschiedlicher Glaubensbekenntnisse. Also kämpfen Gläubige gegen wen? Gegen Ungläubige? Verwirrt beschließt die junge Frau, sich an das zu halten, was sie sieht. Glücklicherweise erblickt sie im Keller allerlei interessante Persönlichkeiten. Großmutter, Vater, Mutter, den Bruder und dessen schwangere Freundin. Hinzu kommen ein Dalmatiner sowie zwei ältere Herren, von denen der eine Nachtwächter des Museums war, der andere sein treuer Freund seit Partisanenzeiten ist. Drei aufeinander hockende Generationen in Zeiten der Not und Todesangst. Damit lässt sich erzählerisch einiges anfangen. Maja schildert die kleinen und großen Abenteuer trocken und sarkastisch in knappen, pointierten Sequenzen. Ihre Großmutter lässt einen alten Koffer nicht aus den Augen und ist ungeachtet typischer Alterseinschränkungen fähig, jedes Lebensmittel im näheren und weiteren Umkreis zu orten und nicht nur das. Die Mutter meditiert, während die Granaten den Putz rieseln lassen, und entnimmt lebenspraktischen Rat bevorzugt dem konfuzianischen Klassiker Buch der Wandlungen, auch als ihr geliebter Sohn kurzzeitig im Krieg verschwunden zu sein scheint.
Mama fragt das I Ching, wann Davor zurückkommt. Die Antwort lautet Li, flammende Schönheit. Beharrlichkeit bringt Lohn. Erfolg, Rinderaufzucht, Glück. Alles in allem sagt das Buch Erfolg voraus. Selbst wenn man tiefer in die Zukunft blickt, sagen die Linien der Wandlungen Fortschritt. Der mächtige Fürst empfängt königliche Ehren in Gestalt von Zauberpferden. Und der König empfängt ihn dreimal täglich.
Das Buch der Wandlungen hat recht. Davor taucht wieder auf und lässt sich weiter willig von seiner hochschwangeren Freundin Sanja herumkommandieren. Außerdem konkurriert der Dalmatiner Sniffy erfolgreich mit der gefräßigen Großmutter und die beiden älteren Herren sind sich einig darin, uneinig zu sein. Während Brickitsch auf kleine und große Katastrophen mit stoischer Weisheit reagiert, bewährt sich Julio auf dem Schwarzmarkt. Schnurrig gehen die Nächte und Tage dahin. Eine kinderreiche Nachbarin mit dem Spitznamen Mrs. Flintstone, wohl nach der US-Trickfilmserie Die Feuersteins benannt, tritt wiederholt auf. Ruppig, kontroll- und klatschsüchtig drängt sie als personifizierte, ländlich-muslimische Zugluft in das neurotisch-akademische Großfamilienleben. Dann beruft ihr Ehemann Yunus, Kommandeur der bewaffneten Kräfte, Davor ein. Doch der will als Serbe nicht auf die Belagerer schießen, was er Yunus und anderen freilich nicht auf die Nase binden möchte. Fliehen könnte er mit seiner Mutter, die als Jüdin von der jüdischen Gemeinde in Belgrad eine Ausreisemöglichkeit angeboten bekommt. Davor aber will weder schießen noch Sanja verlassen, die es als Schwangere ablehnt, ein Flugzeug zu besteigen. Unter dem Titel Logiergäste ist der Roman erstmals 1997 in der Übersetzung der unvergessenen Barbara Ankowiak erschienen. Geringfügig überarbeitet erscheint er als Nachtgäste 30 Jahre nach der Erstveröffentlichung erneut. Veličković hatte das Buch bereits 1995 publiziert, noch vor dem Ende der Belagerung am 29. Februar 1996. Das ist angesichts der ständigen Lebensgefahr eine erstaunliche Leistung und erklärt, warum der Roman anfangs bevorzugt sarkastisch distanziert ist und im letzten Drittel an Fahrt aufnimmt. Warum der Krieg lange ferngehalten wird, nicht zuletzt durch die jugendliche Erzählperspektive, bevor er mit Macht herandrängt und ein Opfer verlangt, den Hund. Und warum das mit einem Mal spannende Buch die einen entkommen, die anderen gebären und endlich das große kleine Rätsel lösen lässt, was sich in Großmutters Koffer befindet. Vor Nachtgäste und dem Folgeband Der Vater meiner Tochter aus dem Jahr 2016 sollte man allerdings das unübertroffene Tagebuch der Aussiedlung aus Sarajevo von Jevard Karahasan lesen. Und Damir Ovčinas Liebesalbtraum 2 Jahre Nacht. Nacht ist nämlich nicht gleich Nacht.
Sagt Jörg Plath über Nenad Veličković. Nachtgäste heißt sein Roman aus dem Bosnischen von Barbara Antkowiak. Jung und Jung, 234 Seiten, 24 Euro. Welche Wörter benutzen wir, wenn wir sprechen? Wie drücken wir uns aus? Sind wir klar und geradlinig oder verschwurbelt und verdruckst? Sagen wir möglicherweise 25 Mal genau. Sprechen hat immer auch etwas mit gedanklicher Trennschärfe zu tun. Der Kunsthistoriker und Essayist Wolfgang Kemp hat die Ohren aufgesperrt und einen Essay über unseren modernen Sprachgebrauch vorgelegt. Irgendwie so total spannend lautet der Titel, etwas ketzerisch. Guten Tag, Herr Kemp.
Guten Tag.
Haben wir das Sprechen in vollständigen Sätzen völlig verlernt, Herr Kemp?
Nein, ich ziele gar nicht in diese Richtung vollständig, sondern es ist eher übervollständig. Das heißt, wir suchen, während wir sprechen und nachdem wir eigentlich schon vieles gesagt haben, noch nach etwas Zusätzlichem anderen und oft das bisher Gesagte entfernend und abschwächend. Vor ein paar Tagen war im Fernsehen das große Thema der deutschen Wehrfähigkeit und eine junge Frau sprach von Krieg oder so. Das ist genau in kürzester Form die Formel, etwas sehr Hartes zu sagen, etwas, was einem auch gegen den Sinn geht oder was bisher noch nicht üblich war. Und dann zum Schluss verwischt man das.
Das sind ja sogenannte Abtönungspartikel, wie sie sprachwissenschaftlich genannt werden. Geht es vielleicht auch darum, sich besonders nahbar zu zeigen?
Ja, das sind auch, um den Begriff zu gebrauchen, so Humilitätsgästen, also Gästen des sich Niedrigmachens, des sich Anbiederns, die aber völlig unnötig sind. Man spricht da im Grunde mehr zu sich, um den Gang der Sprache am Fließen zu halten und sich nicht zu stark zu opponieren, weil man dann auch wieder in einen Erklärungszwang käme.
Ja, Sie polemisieren, Herr Kemp, ja auch gegen das Gendern und zitieren sehr umfangreich aus tatsächlich irritierenden behördlichen Anweisungen und Universitätsrichtlinien. Was stört Sie denn daran?
Ja, meine Kritik des Genderns geht etwas in eine andere Richtung als normal. Ich verfolge den Weg, den diese feministische Sprachbewegung durch die Verwaltung genommen hat, die heute in unzähligen Gleichstellungsbüros, in den Universitäten, in Kultureinrichtungen, den Verwaltungen der Städte und so weiter arbeiten und ihre Richtlinien herausgeben, ihre Sprachregelungen. Und dabei nicht nur das eine, nämlich die Geschlechtergerechtigkeit verfolgen, sondern auch ihre Sprachnorm, die der Verwaltung. Das fängt ganz einfach schon mal bei dem häufigen Gebrauch von Abkürzungen an und geht aber weiter in eine Entpersönlichung der Sprache, in die Bevorzugung von Passivformen, die jegliche Nähe zu einer agierenden Person ausschalten.
Haben Sie ein Beispiel?
Ja, also eine der toxischen Rede oder der toxischen Wörter ist ja das Mann. Und wenn man normalerweise sagen würde, man erreicht den Senatssaal über die Treppe, dann muss das jetzt heißen, der Senatssaal wird über die Treppe erreicht. Also der Senatssaal, die Sache oder die Behörde ist immer das Erste.
Und das führt weg eigentlich von denjenigen, die gemeint sind. Also der Mensch steht nicht mehr im Mittelpunkt, der Bürger, sondern es ist passiv ausgedrückt. Sie bemerken in einem anderen Kapitel auch einen bestimmten Gefühlssprech. Was machen Sie daran fest, Herr Kemp?
Das ist eine ganz starke Tendenz in unserer Sprache, die Emotionalisierung, die vielleicht ihren markantesten Ausdruck hat im Gebrauch der Emojis. Und zwar sind das Gefühlsäußerungen ohne Begründung. Es fing ja alles an mit dem Like oder dem Button up in den sozialen Medien, welches ein Zeichen, das ausdrücklich, also explizit eingeführt wurde, um ein Urteil abgeben zu können, ohne es begründen zu müssen. Das ist das Lästige. Auch hier setzt man sehr pauschal obenhin so einen Akzent und dann ist das auch genug.
Wie würden Sie das für unser gesellschaftliches Zusammenleben deuten, Herr Kemp, wenn Argumentation eigentlich nichts mehr zählt?
Ja, ganz schlecht, um es ganz kurz zu sagen. Ich habe dann auch mal den Begriff der Objektivierung eingeführt. Da ist das Wort Objekt drin und das müsste voraussetzen, dass man es benennt und analysiert, betrachtet, bevor man daraus ein Urteil zieht. Aber beides müsste erfolgen. Hier wird heute nur ganz vieles gesetzt und geschmückt oder entfernt.
Wie sähe denn für Sie ein guter Sprachgebrauch aus?
Naja, das Erste wäre, dass man mal nicht sofort losreden muss. Das ist ja dieser furchtbare Zwang, A, sofort einsteigen zu können oder zu müssen und dann nicht nachzulassen. Vielleicht als Erstes auch mal pausieren und was von der anderen Seite betrachten und nicht nur teilen. Das ist ja jetzt auch so das Hauptverb. Ne?
Vielen Dank, Wolfgang Kemp, für diese Auskünfte über unser aktuelles Sprechen.
Ja, gerne geschehen.
Irgendwie so total spannend, so heißt der Essay von Wolfgang Kemp, erschienen bei Zu Klampen. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Einen schönen Nachmittag wünscht, ganz schnell, irgendwie und nicht mit sozusagen, sondern kurz und knapp, Maike Albart.